HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Im Herbst dieses Jahres wird ein neuer Landtag gewählt und in der vergangenen Woche hat die hessische SPD den Wahlkampf eingeläutet quasi, allerdings mit einem Posting, das umstritten ist. Die SPD erinnerte in ihrem Tweet an den Mord von Walter Lübcke. Der CDU-Politiker war von einem Neonazi erschossen worden. Dazu der sinngemäße Text, die für die Sicherheit verantwortlichen Politiker seien wohl mit der politischen Führung des Landesamtes für Verfassungsschutz überfordert gewesen. Genannt werden die CDU-Politiker Bouffier, Rhein und Beuth, alle in ihrer Karriere auch einmal für die Sicherheitsbehörden zuständigen Innenminister. Darüber die Worte: Mord an Walter Lübcke, mehr als 15 Jahre innenpolitisches Versagen. Die CDU reagiert empört, der Mord werde hier zu Wahlkampfzwecken instrumentalisiert. Die Debatte darüber, die dürfte erst begonnen haben. Mehr Details hat Andreas Meyer-Feist für uns.
Die Reaktionen sind deutlich auch in der Bundespolitik. Die Bundes-CDU warf der hessischen SPD vor, gegen jeden Maßstab von Anstand und Respekt zu verstoßen. An Nancy Faeser geht die Frage, ob sie die umstrittenen Formulierungen freigegeben habe. Faeser ist Bundesinnenministerin, aber auch SPD-Landeschefin und könnte Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen werden. Ines Klaus, die Fraktionschefin der hessischen CDU, kritisierte eine unterschwellige Botschaft des Postings.
Dass die SPD zu Beginn dieses Jahres sagt, dass es eine Mitschuld unserer Innenminister am Tod von Walter Lübcke gibt. Das erzeugt bei uns absolute Fassungslosigkeit, aber bis hin auch zur Enttäuschung.
Denn in den vergangenen Monaten habe man sogar eine partielle Zusammenarbeit in Finanzfragen mit der SPD-Opposition erreicht, die eine ganz andere Botschaft aussenden sollte. Dass eine offene Gesellschaft Zusammenhalt und Konsens brauche. Nun beginne der Wahlkampf ganz anders.
Und wenn man so startet, will ich mir ehrlich gesagt nicht ausrechnen, wie es weitergeht.
Auf Seiten der SPD will man sich aber nicht einfach in die Ecke der Bösen stellen lassen. Fraktionschef Günther Rudolph spricht von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit offenkundigen Problemen im hessischen Sicherheitsapparat. Ein Untersuchungsausschuss des Landtags würde sich auch genau mit diesen Problemen beschäftigen. Hätten gewalttätige Neonazis früher gestoppt werden können, wenn die Behörden besser gearbeitet hätten? Diese Fragen seien absolut berechtigt, so Günther Rudolph von der SPD.
Worum es jetzt geht, gab es politisches Versagen bei den Sicherheitsbehörden und wer trägt die politische Verantwortung? Das haben wir im Landtag wiederholt deutlich gemacht, dass es erhebliche Versäumnisse der CDU-Innenminister gibt. Dies haben wir thematisiert und das werden wir auch weiterhin thematisieren, weil es ist die Wahrheit.
Dennoch sei der umstrittene Eintrag vom Netz genommen worden.
Weil er missbraucht wurde, weil es zum Teil auch beleidigende Äußerungen und Hetze gegen uns als SPD gab.
Der Tweet hätte gar nicht erst abgesetzt werden dürfen, sagt dagegen der Mainzer Medienwissenschaftler Markus Maurer.
Und so darf man natürlich als demokratische Partei nicht mit dem politischen Gegner umgehen. Das ist einfach geschmacklos und ja, manchmal fehlen mir da wirklich die Worte, muss ich sagen.
Social-Media-Formate würden zu untragbaren Überspitzungen einladen, sagt der Wissenschaftler. Vor allem dann, wenn man relativ wenige Follower habe und Aufmerksamkeit generieren wolle. Die SPD solle sich entschuldigen und einen anderen Weg einschlagen.
Und deswegen hat sie sowas eben nicht nötig.
Eine Reaktion der SPD-Landesvorsitzenden Nancy Faeser, wie sie die CDU fordert, steht noch aus.
Debatte zum umstrittenen Posting der hessischen SPD rund um den Mord an Walter Lübcke. Zwischen Hessen und Thüringen verlief in der Zeit des Kalten Krieges ein Todesstreifen mit Stacheldrahtzäunen, Wachtürmen, Selbstschussanlagen. Heute, über 30 Jahre nach dem Mauerfall, ist davon zum Glück nichts mehr übrig. Im Gegenteil, die Grenze zwischen Hessen und Thüringen wurde zu einer Art grünen Lunge mit vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Die hessische Landesregierung will die Natur also rund um die Grenze schützen, zu einem nationalen Naturmonument erklären auch. Doch dagegen regt sich Widerstand. Das wurde im Landtag diskutiert. Timo Kurt berichtet.
Der Streit dreht sich um rund 260 Kilometer. So lang ist die Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Die hessische Landesregierung will die Grenze zur ehemaligen DDR in weiten Teilen unter Naturschutz stellen. Auf einer Breite von bis zu 500 Metern soll dadurch das grüne Band Hessen entstehen. Doch es gibt ein Problem. Die Wälder, Wiesen und Weiden auf diesem grünen Band gehören zur Hälfte privaten Waldbesitzern und Bauern. Die sind von den Plänen bislang wenig begeistert. Der Präsident des Hessischen Waldbesitzerverbandes, Karl Anton Prinz zu Waldeck, findet das Vorgehen der Landesregierung jedenfalls äußerst fragwürdig.
Noch nie hat eine demokratisch gewählte Landesregierung in Hessen in so großem Umfang mit naturschutzrechtlichen Mitteln auf privates Grundeigentum zugegriffen.
Der Verband befürchtet, dass die Wälder bald nicht mehr uneingeschränkt genutzt werden können. Zum Beispiel, um dort Bäume zu fällen oder Wildschweine zu jagen. Der Präsident der Waldbesitzer spricht sogar von einer Form der Enteignung.
Eine direkte Enteignung ist es nicht, aber es ist eine kalte Enteignung, würde ich sagen. Also es greift schon sehr, sehr stark in die Eigentumsrechte ein.
Auch die hessischen Landwirte beteiligen sich an dem Protest. Stefan Schneider aus dem Vorstand des Bauernverbandes findet, dass das geplante grüne Band mit seinen rund 8.200 Hektar viel zu groß geraten sei. Rund ein Fünftel dieser Fläche sei Ackerboden. Das gefährde sogar die Existenz einiger Bauernhöfe. Er hat dafür ein Beispiel aus seinem Heimatkreis Fulda parat.
Da geht es um einen Betrieb, der hat dann, wenn das Band so kommt, über die Hälfte seiner Fläche dann in den Zonen liegen und kann seinen Betrieb nicht mehr so fortführen, wie er jetzt ist. Das ist ein mittlerer Betrieb mit 50 Kühen, der mit Weidehaltung eigentlich wirtschaftet, in Einklang mit der Natur. Wenn das Gebiet so kommt, dann hat der Betrieb prinzipiell keine Zukunft mehr, weil es ist keine Erweiterungsmöglichkeit mehr da. Also er hat einen Sohn, der ist 15 Jahre, der möchte gerne den Beruf erlernen. Aber der Vater hat ihm mittlerweile schon abgeraten, dass das dann keinen Wert mehr hat.
Bauern, die damit drohen hinzuschmeißen und Waldbesitzer, die sich enteignet sehen. So hat sich die Landesregierung ihr grünes Band sicher nicht vorgestellt. Die hessische Umweltministerin Priska Hinz kündigt Nachbesserungen an, stellt das Projekt aber nicht grundsätzlich in Frage.
Im Übrigen hat es ja eine lange Anhörung gegeben, wo alle Beteiligten auch ihre Argumente vorgebracht haben. Und an einzelnen Stellen werden sicher auch nochmal Veränderungen vorgenommen. Aber im Grundsatz ist das Grüne Band als nationales Naturmonument wichtig für die Erinnerungskultur und als Biotopverbund.
Die Zeit für eine Einigung drängt, denn das Gesetz zum Grünen Band soll schon Ende Januar im Landtag verabschiedet werden.
Timo Kurt berichtete aus dem Hessischen Landtag über eine Diskussion zur Grenze zwischen Hessen und Thüringen. Am Frankfurter Flughafen sind Passagiere aus Shanghai vom Gesundheitsamt empfangen worden. Wegen der neuen Corona-Kontrollen für Menschen, die aus China nach Deutschland einreisen. Es gab stichprobenartige Tests und Dirk Wagner hat mit unserem Flughafenreporter Roman Warschauer gesprochen und ihn zum Betrieb befragt. Ja, und zunächst wollte er von ihm wissen, ob es schon erste Kontrollen gab. Und wir hören in das Gespräch vom Nachmittag noch einmal rein.
Ja, es gab eine Kontrolle und zwar ganz früh am Morgen, 5.20 Uhr. Da war gerade eine Maschine aus Shanghai gelandet von einer chinesischen Airline am Terminal 2. Und da standen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frankfurter Gesundheitsamts schon bereit. Und sie haben Kontrollen durchgeführt, Stichprobenkontrollen, immerhin bei 72 Passagieren. Das sind dann die Passagiere, die wirklich ihr Endziel in Frankfurt hatten, also die nicht noch weitergeflogen sind. Und bei diesen 72 Tests ist aber nichts aufgefallen, also alle Tests waren negativ.
Wie groß ist denn der Aufwand am Flughafen, damit da nicht doch jemand eine neue Corona-Variante mitbringt aus China?
Ich glaube, am Frankfurter Flughafen ist der Aufwand momentan vor allem noch überschaubar. Zum einen ist es eben so, dass die Passagiere ja schon, bevor sie überhaupt in China in das Flugzeug nach Deutschland steigen, schon einen Test machen müssen und den dann beim Check-in auch vorzeigen müssen. Das heißt, das ganze Testprozedere und die Überprüfung von dem, das findet in China statt und dann eben in Deutschland nur noch in Anführungszeichen diese stichprobenartigen Kontrollen. Und dazu kommt eben, dass man immer noch in so einer Phase ist, dass von und nach China momentan relativ wenig noch geflogen wird. Das war ja quasi abgeschottet, das Land. Deswegen gab es kaum Verbindungen. Und auch jetzt noch ist das überschaubar. Aber immerhin in dieser Woche sollen es laut Fraport 19 Maschinen sein aus China, die hier landen. Deswegen ist der Aufwand noch überschaubar.
Das ist also die Lage bei uns hier am Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt. Aber wie werden diese Regeln eigentlich bei den verschiedenen Fluggesellschaften gesehen und in der Luftfahrtbranche insgesamt?
Ja, die Airlines, die halten sich da relativ zurück. Auch die Lufthansa will sich da jetzt gar nicht offen zu äußern, sondern man verweist da eher auf den Verband und sagt, das sei ein branchenweites Thema und jetzt nicht unbedingt unser Thema. Die Branche wird da sehr schnell hellhörig, weil sie befürchtet eben neue Regelungen, möglicherweise Regeln, die in jedem Land ein bisschen anders sind und für die verschiedenen Länder dann auch noch anders, wenn das jetzt noch über China hinausgeht. Und da befürchtet man eben wieder erneute Unsicherheit bei den Passagieren und dass das dann wieder wieder dazu führt, dass die Passagiere eher sich zurückhalten und gar nicht erst fliegen. Aber was man auch schon gehört hat, wenn es eine möglichst EU-weite, einheitliche Regelung ist, dann unterstützt man das natürlich auch und hat auch gar keine andere Wahl, als dann diese Regeln auch zu befolgen und beispielsweise die Kontrollen vor dem Abflug dann noch durchzuführen.
Roman Warschauer im Gespräch mit Dirk Wagner über die Corona-Kontrollen an Menschen, die aus China einreisen. Vielen Dank für die Informationen. Zwischen dem Management von Deutsche Post DHL Group und den Beschäftigten bahnt sich ein harter Tarifkonflikt an. Die Gewerkschaft Verdi verlangt 15% mehr Lohn. Bei einer Betriebsversammlung in der Offenbacher Stadthalle haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfurter Postniederlassung die Forderung nachdrücklich unterstützt. Und unser Offenbach-Reporter Wolfgang Hettfleisch hat das Ganze beobachtet.
Die Offenbacher Stadthalle war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Dennoch ging es bei der Betriebsversammlung vergleichsweise ruhig zu. Das ist aber kein Ausdruck von Gleichgültigkeit. Mit ernsten Gesichtern folgten die Beschäftigten der Post aus dem Großraum Frankfurt dem, was die Rednerinnen und Redner zu sagen hatten. Die Kernbotschaft ist klar, es geht um 15% mehr Lohn. Klingt viel, sei es aber nicht, sagt Dirk Hirschel. Der Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi war eigens aus Berlin nach Offenbach gereist, um klarzustellen:
15% ist genau die richtige Forderung. Das ist die Antwort auf den Kaufkraftverlust von 14% 2022 und 2023 zusammengenommen. Insofern passt die Forderung genau in die Zeit.
Das deckt sich mit dem, was die Menschen in und an der Offenbacher Stadthalle gesagt haben. Vor allem diejenigen, die Briefe und Pakete zustellen. Ein Knochenjob, berichtet eine Frau, die ihren Namen nicht nennen will.
Jeder, der schon mal Post ausgetragen hat oder Pakete ausgetragen hat, der weiß, was das bedeutet, bei Wind und Wetter draußen zu sein, die Last, die schweren Pakete zu tragen und auch immer von Montag bis Samstag präsent zu sein.
Eine Kollegin nickt energisch. Sie ist überzeugt, dass deutlich höhere Löhne auch dazu beitragen würden, das derzeit wohl größte Problem bei der Post in den Griff zu kriegen, den akuten Personalmangel.
Wir werden keine neuen Leute kriegen, die bereit sind, bei Wind und Wetter, Hagel und Sturm, Hitze und Schnee sich zur Verfügung zu stellen an 5 bis 6 Arbeitstagen, um Post und Pakete bis 31,5 Kilo zuzustellen für das Gehalt, das wir hier kriegen.
Viele von denen, die in Offenbach zusammengekommen sind, berichten von unzumutbaren Anforderungen. Eine Flut von Krankmeldungen sei die beinahe logische Folge. Sascha, der schon lange dabei ist, schiebt ordentlich Frust.
Man bekommt dann meistens noch statt eine Wertschätzung: hier, super, danke, dass du gekommen bist, uns geholfen hast. Wieso hast du nur so wenig gemacht? Also immer noch mal einen drauf. Warum bist du nur 2 Stunden länger geblieben oder warum hast du nur 1 Stunde gemacht? Also wir sind einfach nur noch Nummern, Zahlen, nur noch so Beiwerk. Der Mensch steht hier überhaupt nicht mehr im Vordergrund.
Für Verdi-Chefökonom Hirschel baden die Beschäftigten Fehler in der Chefetage aus.
Das ist ganz klares Managementversagen. Man hat nicht hinreichend Personal eingestellt, obwohl sich die Zahl der Pakete seit 2010 verdoppelt hat. Gleichzeitig macht die Post Rekordgewinne. Das kann nicht so weitergehen, da muss sich was ändern. Und da sind die 15% genau das, was jetzt angemessen ist.
Davon, was angemessen ist, hat der gelbe Riese, der im vorigen Jahr mehr als 8 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat, aber ganz andere Vorstellungen. Die Frankfurter Pressestelle der Deutsche Post DHL Group teilt schriftlich mit:
Schon heute reicht das deutlich rückläufige Ergebnis im Post- und Paketgeschäft nicht mehr für die notwendigen Investitionen aus, um sowohl attraktive Löhne zu zahlen, als auch die Arbeitsplätze in diesem Bereich auf Dauer zu sichern, sind daher Einkommenssteigerungen in der von Verdi geforderten Größenordnung nicht vertretbar.
Die Tarifrunde könnte hart werden. Beim ersten Treffen vor wenigen Tagen gab es keine Annäherung.
Die Gewerkschaft Verdi will mehr Lohn für Beschäftigte der Post. In Offenbach haben einige von ihnen die Forderung nochmal bekräftigt. Wolfgang Hettfleisch war dort. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer zum Nachhören auch auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.
ARD Infonacht. Nachrichten.